Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Heute packen wir die ganz großen Gefühle aus. Wir werden pathetisch und vielleicht knistert das auch ein bisschen zwischen uns, denn wir sprechen über ein Kinomelodram mit ganz, ganz viel Gefühl. Und zwar über On Swift Horses, der am 29. Mai in die deutschen Kinos kommt und unter anderem in den Hauptrollen Daisy Edgar-Jones und Jacob Elordi präsentiert. Das mache ich natürlich nicht alleine, da reicht nicht eine Person. Es reichen nicht mal zwei Personen, um so einen Film zu besprechen. Nein, das machen wir zu dritt. Einmal die Sam, hallihallo.
Hi.
Das du.
Hallo, es freut mich, dass ich hier sein darf.
Und ich, Johannes. So, wir sind jetzt alle schon leicht angesext, würde ich sagen, weil diesen Film, den wir geschaut haben, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dem Film ging es vor allem darum, die Leute sollten gut aussehen. Also es gibt solche Filme wie auch letztes Jahr, mit den Lügen Beine und Sidney Sweeney. Vergesst immer den deutschen Namen. Lügen haben kurze Beine, heißt er nicht. Ihr wisst, welchen ich meine. Sidney Sweeney und Glenn Powell, letztes Jahr.
Anyone But You.
Genau, aber Anyone But You.
Auch der deutsche Titel auch nicht ein. Aber Lügenbeine, da warst du schon sehr dicht dran. Ja.
Genau, und der Film hat ja vor allem auch eigentlich gefühlt nur dafür gesorgt, Sidney Sweeney und Glenn Powell irgendwie hot aussehen zu lassen. Und ich sag mal so, in On Swift Horses gilt das auch so ein bisschen, dass die Darstellenden hier, ja, in Szene gesetzt werden, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, das ist ja schon trotz des Castes, ich würde sagen, wir haben hier so aufstrebende JungdarstellerInnen, auch wenn Will Poulter hier vielleicht schon ein bisschen etablierter ist. Was habt ihr denn von diesem Film erwartet? Sam, hast du den Trailer gesehen oder warum sitzt du hier und warum reden wir jetzt über diesen Film gleich?
Du meinst diesen Film über eine Dreiecksbeziehung, die jetzt besprochen wird von drei Menschen, die vielleicht eine Dreiecksgeschichte zu diesem Film haben. Ja, ich habe den Trailer gesehen vorab und dachte mir, okay, not my type of film, wie man so schön sagt. Nicht so mein Ding, aber ich bin neugierig genug, um reinzugehen, um ihn mir mal anzusehen und mir eine Meinung zu bilden. Und ich muss sagen, es war mir einfach zu viel Geschichte in einem Film. Also zu viele Handlungsstränge, die, wenn ich jetzt ihn nacherzählen müsste, eins zu eins, mich wahrscheinlich eine sehr lange Zeit kosten würden. Aber das möchten wir natürlich hier nicht. Wir besprechen ja einfach nur, wie er war.
Das stimmt. Bist du bereit gewesen für so viel Gefühl?
Gibt es etwas Schöneres als Gefühle? Was wäre die Welt, unser Leben, unsere Existenz ohne Gefühle? Nee, ich wusste halt, ich werde mir diesen Film angucken. Und habe mir den Trailer einen Tag vorher angesehen, als schon klar war, ich werde diesen Film gucken. Und ich dachte mir, oh Gott, nein. Das war meine erste Reaktion. Weil, das kann ich sagen, egal jetzt, ob der Trailer jetzt gut ist oder schlecht, aber ich finde, der zeigt dir schon sehr genau, was für eine Art von Film dich hier erwartet. Also wenn du den Trailer gesehen hast, genau das bekommst du dann eben nicht in zwei Minuten, sondern halt eben ausgebreitet auf zwei Stunden serviert.
Dann hol doch mal alle ab, du, die Zuhörer den Trailer noch nicht gesehen haben, weil als ich in der Pressevorführung war, hat dann ein Pressekollege gesagt, ich weiß auch nicht, was mit dem Film ist, aber irgendwas mit Pferden.
Es ist interessant, denn wir haben gerade eine John Bernthal-Situation, weil der Titel kann ja schon davon ausgehen, dass da Pferde eine wichtige Rolle spielen, aber so richtig viele Pferde sieht man jetzt nicht. Deswegen, wenn ihr jetzt in den Film gehen wollt, weil ihr denkt so, cool, Pferdchen, das ist mehr so, ich möchte sagen, metaphorisch, wobei es geht auch um Pferde. Ich fange mal von vorne an, ja. Im Zentrum des Films steht Muriel, gespielt von Daisy Edgar-Jones. Die ist zusammen mit Lee, gespielt von Will Poulter. Und die beiden leben so Anfang, Mitte der 50er Jahre nirgendwo von Kansas in so einem kleinen Haus, das Muriels verstorbener Mutter gehört. Und aus dem Koreakrieg kehrt dann Lees Bruder Julius, gespielt von Jacob Elordi, dann zu ihnen. Und man merkt recht schnell, dass zwischen Muriel und Julius, es funkt nicht, aber die haben eine gewisse Beziehung. Ja, das sind so Soulmates, würde ich es mal nennen, heißt es im Englischen. Und Lee überredet Muriel, das Haus quasi zu verlassen und nach Kalifornien zu ziehen, um dort ein neues Leben anzufangen. Auch weil Kansas für ihn nur wenig Chancen bietet. Julius geht nach Las Vegas, weil Julius so ein Zocker ist und ein Pokerspieler. Und dort lernt er Henry kennen. Die beiden arbeiten als, ich möchte sagen, Sicherheitsmänner in einem Casino und verlieben sich recht schnell zueinander. Und in der Zeit, wo die beiden sich verlieben, lernen wir dann, dass in Kalifornien Muriel sich in ihre Nachbarin Sandra verliebt. Und dann gibt's noch so ein paar andere Überschneidungen und es gibt viel Geheule und viel Gefühl und das ist im Groben On Swift Horses, der auf einem Bestseller basiert namens Auf schnellen Pferden, glaube ich, heißt der in Deutschland und wurde geschrieben von, ich bin mir gerade unsicher, ob seine Frau oder ein Mann war, Shannon Pufar. Ich habe den Roman, wie soll es anders sein, nicht gelesen und lese das auch gerade hier nur ab, wenn ich ehrlich bin. Dankeschön.
Aber das hast du sehr, sehr schön gemacht. Ich fand es ganz interessant. Regie geführt hat Daniel Minahan. Ich dachte so, okay, den Namen habe ich noch nie gehört. Und jetzt kriege ich ja so einen Film und hat sich das Stars an Land geholt. Dann habe ich mal geguckt, was hat der denn sonst so gemacht? Das ist jetzt erst sein zweiter Spielfilm, aber das ist ungefähr ein sehr, sehr umtriebiger Regisseur, was so Serien angeht. Hm. Six Feet Under, Deadwood, Grey's Anatomy, True Blood, Good Wife, Game of Thrones, Ray Donovan, Homeland, House of Cards, American Horror Story, Ratchet, etc. pp. Ich habe noch nicht mal alles aufgezählt. Also der ist ein vielbeschäftigter Mann und jetzt finde ich ganz spannend, dieser Film, das finde ich, wird ja manchen Filmen so vorgeworfen, wenn Fernsehregisseur ins Kino kommen, dann wird manchmal gesagt, okay, die Filme sehen auch nach Fernsehen aus. Und ich finde, das kann man erstmal On Swift Horses nicht vorwerfen, weil ich finde, dieser Film sieht so sehr nach so Oldschool Hollywood aus und der Film beginnt dann auch mit so einer Szene, wir sehen Jacob Elordi, wie er so durch die Steppe von Kansas im Schnee wandert und es werden so wirklich so alte nostalgische Bilder heraufbeschworen und das macht dann der ganze Film. Sam, hat das für dich funktioniert oder war das zu viel?
Ich sag mal, dieses 50er-Jahre-Flair wurde für mich eigentlich ganz gut eingefangen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die, ja, wie soll ich sagen, Karnevalskostüme tragen von typischen 50er-Jahre-Klischees, das nicht. Ich fand die Ausstattung insgesamt sehr sorgfältig gewählt und es wurde sehr viel auf Details geachtet. Gerade am Anfang werden viele alte Fotos eingeblendet. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie doch sehr realistisch wirken. Nicht dieses, hey, wir brauchen jetzt Bilder aus den 50er-Jahren, macht mal da so eine Fotosession, sondern wirklich, als wären es wirkliche Bilder aus diesen Jahren. Ob das so ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dafür müsste ich wahrscheinlich ein bisschen recherchieren. Aber ich finde auch, ja, es hat mich schon doch beeindruckt, dass man da wirklich auf viele Details geachtet hat, auch im Hinblick auf Kulissen und den einzelnen Schauorten. Ich hatte jetzt, wie gesagt, schon das Gefühl, ich bin in den 50ern und das fand ich gut umgesetzt.
Wie hat dir das gefallen, Stu? Weil der Film schwelgt ja, finde ich, wirklich in dieser Ästhetik der idealen 50er. Also wir sehen die Kostüme, wir sehen diese Autos, wir sehen den roten Lippenstift, wir sehen, also ja. Das ist wirklich so, ich finde, wie man sich, ich weiß auch nicht, ob die 50er so waren, weil wir haben damals alle noch nicht gelebt. Aber, also wenn die 50er so waren, dann muss man sagen, hui, das waren aber schöne 50er, oder?
Ja und nein. Also ich gehe mit, dass der diese 50er-Jahre-Welt relativ gut umsetzt. Also dass ich auch, also du brauchst quasi keinen Text, der dir sagt, Kansas 1950, du siehst das. Wo ich aber, glaube ich, nicht mitgehen würde, ich finde ihn nicht, er sah mir nie nach Kino aus. Also er sah nicht nach einer Serie aus, das auf
das nicht,
keinen
das stimmt.
Fall. Aber ich hatte nie das Gefühl, obwohl ich ihn auf der Leinwand sehe, dass ich jetzt einen Kinofilm sehe, so vom Visuellen her.
Da gebe ich dir recht, ja.
Da war der mir einfach zu matt. Also da fehlte mir so das Glänzende des Kinos so ein bisschen und auch von der Inszenierung her. Da war er, also von der Inszenierung her ist er mir dann doch nicht Kino genug, um zu sagen, dass ich das Kinofeeling hatte.
Wisst ihr, woran er mich erinnert hat? Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Hollywood gesehen habt auf Netflix.
Die übrigens von Daniel Minahan inszeniert worden ist, by the way.
Ja, und da habe ich das, also da dachte ich, ja, genau das gibt's jetzt als Film. Mhm. Und es fehlen, also wie ihr schon sagt, das werden die idealen 50er gezeigt. Ne? Dass es natürlich viele, viele schlimme Dinge in den 50ern gab. Das wird komplett wegignoriert, ist aber auch kein Teil der Story, wenn wir ehrlich sind.
Ich finde halt auch, die Bilder sind sehr nah an so einer Parodie. Also ich finde, es war immer so an der Grenze zu too much, weil es halt wirklich, also wenn wir dann sehen, wie Daisy Edgar Jones in ihrem hellblauen Kleid aus diesem Auto aussteigt, da ist es irgendwie, man denkt so, das ist schon fancy. Andererseits denken wir auch schon so, also ein Ticken mehr, irgendwie hätte man nochmal so ein bisschen die Sättigung hochgedreht, dann hätte ich es auch nicht mehr ernst nehmen können. Also ich muss auch so ein bisschen, Priscilla von Sofia Coppola, ganz anderer Film. Aber auch der hat, finde ich, sehr sich in dieser Ästhetik irgendwie sehr ergehen und muss auch sagen, das Tempo von On Swift Horses ist ja, sagen wir, gemächlich und dann
ein
wirken,
Schritt nach dem anderen.
Genau, ein Schritt nach dem anderen und diese Bilder, finde ich, wirken, aber muss auch sagen, mehr hätte es nicht sein dürfen, also man hätte nicht nochmal irgendwie eine Dame in ihren kleinen Klappspiegel zeigen dürfen, wie sie sich den roten Lippenstift nachzieht, weil wir sehen so häufig oder auch die, also die perfekt, also damals gab es offensichtlich auch schon das Drei-Wetter-Taft, weil die Frisuren von Will Poulter und Jacob Elordi sitzen immer, immer perfekt.
Alles saß immer perfekt, auch die ganzen Klamotten saßen immer perfekt. Also das muss man wirklich sagen, ja.
Aber was ich dem Film wirklich zugute halte, der spielt ja auch kein falsches Spiel mit dir. Der macht ja in den ersten 3 Minuten klar, was sich erwartet. Also alleine, wenn Jacob Elordi am Haus seines Bruders ankommt und ganz ehrlich, wenn ich nach dem Krieg, nach langer Zeit zu meinem Bruder zurückkehren werde, ich würde anklopfen und sagen, hallo, hier bin ich. Nicht so er. Nein, nein, Julius macht das anders. Der zieht sich im kalten Winter in Kansas einfach mal obenrum nackig aus, legt sich richtig schön oder platziert sich richtig schön auf die Autohaube und wartet einfach, bis sie oben das Fenster aufmacht und ihn erblickt, wo ich auch dachte, okay, ich weiß jetzt schon, Film, was du von mir willst und was ich erwarten kann. Ich mag das ja. Also wenn ihr jetzt erwartet, dass der Film irgendwie ja mit dieser Welt so ein bisschen spielt und sich als Kommentar darauf versteht, das ist es gar nicht. Das ist wirklich richtig schön. Also schön, darüber kann so reden sein, aber es ist wirklich oldschoolig. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Ja, das finde ich auch ein ganz spannender Mix, weil in der Theorie ist On Swift Horses ja erstmal so ein ganz klassisches Hollywood-Melodram mit ganz viel Romantik, aber dann ja mit dem Spin, dass es hier um queere Figuren geht, was ja im Oldschool-Hollywood kaum der Fall ist und auch im aktuellen Hollywood ja eher selten ist. Und das fand ich einen ganz schönen Take, weil das ja so viel bedient wird und ich finde, es wird sich dann, auch wenn ich bei Stu bin, es ist relativ schnell, worum es geht. Es geht sehr viel auch so um Anziehung, es geht um Blicke, es geht um dieses Knistern, es geht um diese Leidenschaft. Aber der Film lässt sich dann doch relativ viel Zeit, bis es dann ans Eingemachte geht. Wie fandet ihr denn diese Vermischung von etwas sehr Klassischen, aber dann noch mit einem, ich würde sagen, modernen Spin? Stu, hat dich das angesprochen, hat dich das erregt, hat es dich mitgerissen?
Erregt, natürlich. Komplett 2 Stunden lang war ich absolut erregt. Was mich halt also wirklich irritiert hat, aber ich fand das halt ganz cool, weil am Anfang, wenn halt Jacob Elordi vorgestellt wird mit dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe, und sie erblickt ihn, dachte ich mir, okay, ich weiß, was passiert. Ich weiß es, ne? Ja, du wirst deinem Bruder die Ehefrau klauen, ich weiß. Und dann, weil auch die haben halt so eine Chemie und das wird auch so inszeniert, am Anfang zumindest, so kam es mir zumindest vor, als ob die jeden Moment auch über sich herfallen würden. So nach dem Motto, Schatz, geh mal bitte in den Keller und dann ramm, ne, auf die Matratze drauf. Aber es ist ja gar nicht so. Und ich habe es dann später verstanden, dass es mehr so eine Art, wie ich schon sagte, so Soulmates sind, also Seelenverwandte. Und wir ja auch dann erfahren, dass sie lesbisch oder bisexuell ist. Das ist mir nicht ganz klar geworden, ist auch, glaube ich, auch vollkommen egal. Und das fand ich dann ganz interessant. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch, es wird mir dann zu wenig daraus gemacht. Also ich hätte zum Beispiel, weil gerade Julius, der wird so eingeführt wie der Beau, weißt du, der geile Stecher, der sie alle haben kann und der total beliebt ist und dass der schwul ist, ist ja nicht schlimm, ne? Sei es drum. Aber ich finde, dass der Film das irgendwie daraus zu wenig macht, finde ich zumindest. Weil was ich halt total spannend finde, wir haben hier die 50er Jahre und er hat ja eine gute Zeit mit seinem Pater Henry und ich gönne ihm diese gute Zeit auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die beiden so einfach ist, vor allem weil Henry ja auch noch ein Immigrant ist, das kommt ja auch noch da hinzu.
Wie siehst du das, Sam?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich finde es gut, dass man das mal thematisiert, weil es einfach nicht einfach war, so wie heute. Also heute ist es auch nicht einfach, um Gottes Willen, aber damals war es ja noch um Längen schwieriger, auch wahrscheinlich einen Partner zu finden, überhaupt herauszufinden, ist diese Person, die mir jetzt gegenübersteht, schwul, lesbisch, sind wir irgendwie auf einer Wellenlänge, könnten wir ein Pärchen werden, wie auch immer. Und mir war es einfach zu wenig und zu wenig konsequent durchgesetzt, dass man ja auch vielleicht die schwierigen Seiten zeigt. Es wirkte immer so, ach ja, da sind zwei, die verstehen sich, die haben so eine Chemie, die tänzeln um sich herum und dann kommen sie zusammen, aber es gibt keine wirklichen Gefahren oder Konsequenzen für sie. Es gibt immer so ein, vielleicht werden wir entdeckt, vielleicht auch nicht, aber überhaupt nicht sehr weit gedacht. Und das hat mir sehr stark gefehlt in dem Film.
Das war perfekt, da kann ich jetzt eine tosende Gegenrede halten, weil ich super froh drin, dass das nicht gemacht wurde. Weil ganz viele große Hollywood-Filme mit queeren Figuren, denken wir an Call Me By Your Name, denken wir an Carol und weitere Filme, das sind immer so tragische Geschichten. Das ist immer, ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen Hollywood will auch so queere Figuren leiden sehen und denen wird dann auch nie ein Happy End gegönnt. Es gibt dann irgendwie so Ausnahmen wie sowas wie Love, Simon, das war ja so eine Teenie-Komödie. Das sind dann aber meistens auch Coming-of-Age-Filme, wo es dann irgendwie, ne, die junge Person wird sich dem gewahr, welche Sexualität sie hat und dann gibt's das Outing etc. pp. Und so erste Gefühle. Und hier haben wir, finde ich, endlich mal eine erwachsene Liebesgeschichte von queeren Figuren, die nicht so, natürlich würde ich sagen, es ist schon ein tragischer Film und es gibt auch die tragischen Momente, aber es ist kein dieser Problemfilm, auch Brokeback Mountain ist das ja auch so, ey, da ist alles schlecht und ich check das schon, das war dann auch irgendwie alles scheiße, aber ich muss sagen, ich will das gar nicht mehr sehen. Ich möchte, und man kann irgendwie vielleicht sagen, ist das das Gleiche, was es für Hetero-Personen irgendwie schon x-mal gab, wo ich sagen würde, das ist es vielleicht, aber so große, prominent besetzte, queere Romanzen, die nicht absolut irgendwie den Bach runtergehen, gibt es so selten. Da war ich so froh drüber, einfach mal zu sagen, gönnt denen doch einfach eine schöne Zeit. Da habe ich gesagt, das ist schön.
Ja, das verstehe ich absolut. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er jetzt irgendein Gegenspieler ist, der dir die ganze Zeit piesackt oder nervt oder irgendwie aufdecken will. Ja, ihr seid schwul und lesbisch, ich habe das genau gesehen. Das fehlt mir gar nicht, sondern einfach nur vielleicht so ein Aspekt, der zeigt, also klar, es gibt diese Bahn, die natürlich auch gehen und das wird ein wenig angeschnitten, aber ich hätte, wie soll ich sagen, eine Szene weniger Julius und weiß ich nicht, Muriel und eine Szene mehr ein klein wenig Gefahr. Dass es so ein bisschen streift, dass man es so ein bisschen im Kopf hat, dass es vielleicht nicht immer so einfach war. Oh, ich gebe dir aber absolut recht, ja.
Ich verstehe das auch und mir fehlt aber halt irgendwie dann doch die sogenannten Stakes. Also, dass da irgendwas auf dem Spiel steht. Und das hat der Film halt nicht geschafft, weil ich kann schon verstehen, dass es für beide Figuren, für Julius wie auch für sie, schwierig ist, halt sich so offen zu ihrer Sexualität zu bekennen. Wobei sie natürlich noch mehr gefangen ist, nenn ich es mal, in diesem Konstrukt dieser Ehe. Aber es lief halt immer so weiter vor sich hin. Und dann kam halt diese Sache mit dem Glücksspiel noch auf, was ja auch interessant ist, dass sie auf Pferde wettet und er halt eben im Casino da seine Sachen macht. Aber mir fehlt halt, wie gesagt, diese Stakes. Irgendwann dachte ich mir, ich finde es ja schön, dass er diese Liebesgeschichte erzählt zwischen Julius und Henry. Aber ihr müsst ja auch irgendwas damit anfangen, dass die glücklich sind und das nicht damit endet, dass sie irgendwie sich gegenseitig umbringen, weil sie dieser Welt keinen Platz finden. Finde ich auch absolut cool, ja, nicht falsch verstehen. Aber wie gesagt, mir fehlten dann doch die Stakes, weil der Film erzählerisch sehr lange oder sehr viel erzählt, aber letztlich sehr viel für gar nichts erzählt. Das ist, glaube ich, auch mit ein Problem, was ich mit dem Film habe.
Es ist natürlich auch so ein Film, der lebt über die DarstellerInnen. Und da haben wir ja mit Daisy Edgar Jones, die ja, glaube ich, vor allem durch Normal People das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht hat und dann im Kino durch Der Gesang der Flusskrebs, auch was für ein Titel, der, finde ich, passt auch zu diesem Film so. Und dann ja auch letztes Jahr in Twisters, neben Glenn Powell dabei war und auf der anderen Seite Jacob Elordi, der ja, ich würde sagen, ein bisschen wie Robert Pattinson mit so einem Trash angefangen hat, nämlich mit den Kissing Booth-Filmen auf Netflix. Wenn man sich da die Letterboxd-Ratings anguckt, huiuiui, da sind die, glaube ich, im 1,5er-Bereich oder sowas. Und das bei sehr, sehr viel Bewertung. Und er hat sich jetzt aber doch, glaube ich, spätestens dann mit Saltburn auch so ein bisschen emanzipiert davon. Und das geht jetzt ja hier weiter. Wie haben denn die beiden und dann vielleicht auch natürlich der restliche Cast für euch funktioniert? Hast du denen das abgekauft, das Leid, die Gefühle, die Erotik?
Ich finde, dass der Film von den Darstellern und Darstellerinnen hat er keine Problematiken. Also der ist super gespielt. Also ich kann weder Edgar Jones noch Lordi, wir haben auch Will Poulter, der auch immer stark ist. Hier Diego Calva als Henry, der ja in dem großartigen, aber leider sehr gefloppten Babylon die Hauptrolle gespielt hat. Und was ich auch total interessant fand, die Sasha Kelly oder Cal, die in The Flash das Superwoman oder Supergirl gespielt hat. Die war ja diese Sandra, weil ich die auch irgendwo erkannte. Also kurz gesagt, der Cast ist super. Ich finde halt, das Problem ist so ein bisschen das Drehbuch, weil dieser Cast halt teilweise Sachen sagen muss, wo ich merke, ja, okay, er wollte ein Melodrama machen und ja, Melodramatik heißt halt auch eben, ist etwas zu überhöhen. Aber manchmal saß ich da wirklich vor der Leinwand und dachte mir so, ich glaube, er wollte gerade, dass ich mitgehe und Mitgefühl entwickle, aber es funktioniert gerade bei mir nicht, weil da Sachen drin sind, so von den Dialogen her, die entbehren irgendwie für mich alles, was ich für ein Drama brauche, um investiert zu sein. Und so war es so ein bisschen wie eine Glaskugel. Es sah halt unglaublich gut aus vom Schauspiel, aber es hat nichts bei mir ausgelöst.
Sam, bist du auch so zynisch abgestumpft wie du?
Nein, ich bin nicht abgestumpft, aber ich
komm auf meine Seite.
Oje, oje. Ich sag ja hier schon Dreiecks-Podcast.
Lass das Böse in dein Herz.
Nein, für mich war halt manchmal die Handlung ein bisschen überladen. Und es war einfach manchmal ein bisschen zu viel. So, dann, wir haben einmal natürlich Muriel, die auf diese Pferdewetten setzt und dann Geld hat und dann natürlich auch ihren Mann oder Freund Lee, der möchte, dass sie das Haus ihrer Mutter verkauft und sie, ja, will es eigentlich gar nicht. Sie hat einmal natürlich dieses eine Ding. Sie möchte ihm natürlich auch den Gefallen tun, hey, Familie gründen und ne, das alles. Aber eigentlich will sie es auch gar nicht. Dieser innere Kampf, den fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, aber auch zu wenig genutzt. Dann das mit der Nachbarin, dann lernt sie noch jemanden auf der Pferderennbahn kennen. So, es war mir einfach ein bisschen zu viel auf diese Figur geladen, was mich dann so ein bisschen abgelenkt hat, ein bisschen rausgerissen hat. Also zum Beispiel diese Figur von der Pferderennbahn, die war natürlich sinnig, damit sie einen bestimmten Ort besucht. Aber ich finde, man hätte es auch ein bisschen anders lösen können. Ich hätte diese Figur nicht gebraucht in dem Augenblick. Und so ging es mir oft. Und dann irgendwann haben die Figuren mich ein bisschen verloren. Julius zum Beispiel fand ich auch eigentlich ziemlich stark, weil er ja diesen einen inneren Kampf hat. Er möchte seinem Bruder irgendwie gefallen, aber irgendwie hat er auch seinen eigenen Kopf und dieses Freiheitsliebende. Dann hat er natürlich diese ja Verbundenheit zu Muriel. Aber das war dann auch ja immer so ein bisschen hin und her. Und das hat mich dann manchmal doch ein bisschen rausgerissen und mich dann ein bisschen nicht kalt gelassen, aber ja, ein bisschen kühl zurückgelassen.
Was ich halt eben auch schade finde, dass sie gerade mit der Thematik des Glücksspiels, ich fand es zum Beispiel total spannend, sie ist ja erfolgreich beim Pferderennen, weil sie als Kellnerin immer mitbekommt, wie Leute da über da reden und dann immer so Insider-Tipps so abgreift, so heimlich. Und das fand ich total interessant und auch total spannend eigentlich, aber auch daraus machen sie halt nichts. Also siehst sie mal kurz auf der Pferderennbahn und sieht dann so, dass da hinten die Leute halt gehen, die diese Tipps abgegeben haben oder woher sie hat, und dann setzt sich die Sonnenbrille auf und versucht unterzutauchen. Es ist halt schade, weil sie geht halt auch immer in die Gefahr mit ein, erwischt zu werden quasi. Und das Gleiche eben auch bei ihm. Ich meine, er versucht im Casino zu betrügen, merkt dann, er kommt dann nicht weit, und stattdessen geht er halt den Job ein, dass er selbst diese Betrüger halt dann aufspüren soll. Und das sind so zwei total interessante Aspekte. Und ich saß da halt eben, dachte mir, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Das ist so eine Geschichte, die hätte mich auch interessiert. Aber ich finde, sie machen halt sehr wenig draus. Hinzu kommt auch, dass bei Julius es auch so eine Behauptung ist. Also er wird am Anfang gezeigt, dass er Karten irgendwie in der Hand hat. Und das soll heißen, jo, der kann Karten spielen. Aber die meiste Zeit ist es halt eine Behauptung. Und der Film macht wenig, um diese Behauptung auch wirklich mal umzusetzen und mir klarzumachen, ja, er ist wirklich ein guter Pokerspieler. Das fand ich auch irgendwie schade. Also ich erwarte jetzt kein Ocean's 11 da zu sehen. Aber wie gesagt, da bin ich halt wieder meinem Hauptproblem, dass für mich die Stakes einfach nicht richtig gesetzt waren.
Aber das ist ja alles nur Mittel zum Zweck, um die Liebe zu ermöglichen.
Ach, halt die Klappe. Also,
Johannes ist total romantisch und wir so, nein!
Ich kann das schon total verstehen, vor allem, weil der Film ja da, also er geht ja auch, was das angeht, echt all in. Ne? Also der Film ist sich ja nicht so schade, da wirklich die ganz großen Bilder auszupacken. Also wenn wir am Ende, also wir sehen Jacob Elordi auf einem Pferd dem Sonnenuntergang entgegenreiten, und ich schon gedacht so, kann völlig verstehen, wenn Leute da mit dem Augen rollen und denken, hui, das ist aber dick aufgetragen. Und das gilt nicht nur für das Ende. Das gilt eigentlich für den ganzen Film. Aber ich fand, der Cast hat das schon super gemacht, weil die, finde ich, auch alle eine super Chemie untereinander hatten. Also sowohl David Edgar Jones als auch Jacob Elordi, du hast es angesprochen, Stu, sobald die sich treffen, da denkt man sofort, okay, was geht da ab? Aber auch die anderen untereinander, und was ich auch ganz gut fand, dass der Film Lee, also Muriels Ehemann, gespielt von Will Poulter, nicht zu so einem Villain stilisiert.
Ja,
also es ist total nachvollziehbar, dass er irgendwie eifersüchtig ist, dass er struggelt und dass er also auch irgendwie nicht weiß, wie er dann damit umgehen soll. Also er ist bestimmt nicht irgendwie der verständnisvollste Typ, weil er redet auch manchmal so ein bisschen abfällig über seinen Bruder, muss man sagen, einfach ne, ein heterosexueller Mann in den 50ern halt.
Wir sind ja alle so.
Wir heterosexuell. Werden größtenteils alle so gewesen sein. Und wer weiß, was Lee jetzt 50 Jahre später als 70-jähriger oder 80-jähriger Grumpy Old Man für ein Typ ist. Wir wollen es vielleicht nicht wissen. Aber er ist halt nicht so dieses, also er ist nicht ein Ultra-Arsch. Und das fand ich ganz gut. Ne?
Also genau. Das fand ich auch wirklich überraschend, ja. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also ich konnte ihn auch nachvollziehen. Ich meine, er ist keine sympathische Figur, das auf gar keinen Fall. Du merkst auch schon, dass der sehr oldschoolig ist, ne, so dass das Patriarchat möchte er schon ganz gerne haben, aber er ist halt wirklich kein Arsch. Und es gibt auch ein paar Szenen, wo ich auch wirklich positiv überrascht war, weil ich dachte, ich hätte dir drei andere Filme nennen können, wo der Ehemann jetzt komplett ausgerastet wäre und dann wäre das obligatorisch gekommen, er hätte sie geschlagen, er hätte sonst was gemacht. Aber nee, der bleibt ja wirklich sehr gefasst. Und auch eine Szene gegen Ende, wenn er mit ihr halt redet, nachdem er sie halt quasi abgeholt hat, wo, fand ich auch wirklich mit einer der stärksten Szenen, einfach weil er da so auch meine Erwartungen unterwandert hat, auf eine sehr gute Art und Weise. Und das Einzige, was ich halt schade finde, ich hätte halt gerne mehr von Lee Poulters Figur gesehen, weil der auch lange Zeit einfach nicht vorkommt. Ich möchte nicht, dass der die Kernfigur ist, aber es gab Momente im Film, wo ich dachte, was macht der eigentlich gerade? Das ging halt schon so. Und ich mag auch Will Poulter allgemein ganz gerne.
Ja, aber wer interessiert sich für heterosexuelle Männer? Niemand. Deswegen ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Das stimmt, aber ich interessiere mich auch nicht für heterosexuelle Frauen.
Gibt's hier ja im Film auch nicht, du.
Die ist bisexuell, steht hier in der Beschreibung. Also von daher.
Tja.
Hast du nicht diesen einen Riddick-Film gesehen mit Vin Diesel, wo Vin Diesel irgendwie eine lesbische Figur hetero macht? Großes Kino, richtig großes Kino.
Schwierig. Ja. Aber da muss man jetzt nochmal sagen, im Film gibt es natürlich Steaks, weil einmal Muriel ihrem Ehemann Steaks macht.
Stimmt.
Kann man jetzt nicht kapituliert und weiß auch nicht mehr, was hier los ist.
Sogar ihm dann das frische Heiße, während ihr Kaltes da liegt. Na, weil die Pfanne zu klein ist.
Ja, das stimmt. Also, apropos heiß, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Ich frage mal erst dich, Sam, und dann kannst du auch seinen Senf dazu sagen. Der Film möchte ja auch schon so ein bisschen Erotik präsentieren und es wird hier auch ordentlich gevögelt.
Ach so, heiß von der Temperatur. Ich dachte jetzt, du meinst heiß wie Heist-Movie. Ach so.
Nicht heiß wie Frittenfett, sondern heiß wie...
Wobei ich schon wieder unterbreche, aber es gibt ja auch einen kleinen Heist in dem Film. So ganz, ganz klein gibt es ja.
Sind wir dann doch bei Oceans, das stimmt. Ja, aber auch da waren ja heiße Leute dabei.
Ja.
Sam, ist das ein Film, der auf dem Feld punkten kann?
Wenn man darauf steht in Filmen und einen sehr großen Wert darauf legt, dann wird man da auf seine Kosten kommen. Ich bin da nicht so der Fan von, aber das ist ein persönliches Ding. Also jeder bekommt seine Screentime, sagen wir es so. Und jeder bekommt auch seine Zeit, um Liebe zu geben, Liebe zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Es gab so ein paar Szenen, das war mir dann ein bisschen zu überladen. Und dann dachte ich, ja gut, ich muss jetzt Julius nicht noch einmal nackt sehen. Ich habe ihn jetzt schon aus allen Perspektiven gesehen. Aber das ist, wie gesagt, ein persönliches Ding.
Im Anime-Bereich würde man jetzt Fanservice sagen.
Richtig. Es war sehr viel Fanservice von Fans von Jacob Elordi, definitiv. Und weniger für Daisy Edgar Jones Fans.
Der übrigens den Film mitproduziert hat mit Daisy Edgar Jones. Das wird auch noch gesagt.
Ah, gut. Vielleicht hat er einfach mehr Geld bezahlt.
Nein, ich möchte jetzt oben ohne auf dieser Motorhaube liegen. Denk dran, ich produziere hier mit.
Tut mir leid, Jacob Elordi, hasst mich nicht.
Stu, Hat sich was bei dir geregt?
Ich bin, wie jetzt hier vielleicht schon herausgekommen ist, heterosexuell. Und die Sexszenen sind halt, wie gesagt, dann doch mehr so in der homosexuellen Richtung beheimatet. Wobei, ja gut, auch Lesben dabei sind. Aber ganz ehrlich, ich weiß, eine gute Sexszene zu würdigen. Ich finde zum Beispiel die Sexszenen in Oliver Strangers wirklich großartig. Die sprechen mich halt erotisch null an, weil, wie gesagt, das ist halt das andere, das Ufer, das, wo ich halt nicht beheimatet bin, ne? Aber ich finde, dass die einen Mehrwert haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei On Swift Horses, die Sexszenen, ich fand die ziemlich brüde eigentlich. Also, sie haben der Handlung wenig hinzugefügt und ich kann auch nicht sagen, dass da irgendwie ein geguckt worden ist, dass da irgendeine Art von Erotik zustande kommt. Gar nicht. Deswegen konnte ich mit den Sexszenen oder immer, wenn es auch mit versucht wird, Erotik zu bringen, relativ wenig anfangen.
Das ging mir tatsächlich, also erstmal, ich bin auch dafür, je mehr Sex im Film ist, desto besser, weil wir in der aktuellen Zeit...
Ballert die Sexszenen raus,
ja,
ballert's raus.
Voll, weil wir in der aktuellen Zeit sind, wo das so prüde ist, dass Hollywood, wo das einfach gar nicht, wo auch nicht nur Sex, aber auch so eine Erotik überhaupt nicht mehr stattfindet. Deswegen finde ich das super, dass es halt in kleineren Filmen da ist. Allerdings, also ich finde es auch super, dass es hier da ist. Ich muss aber sagen, ich fand den Film viel erotischer, als noch nicht gepoppt wurde. Also ich sag mal so, wenn Daisy Edgar Jones von ihrer Nachbarin die Oliven bekommt, ist da, finde ich, viel mehr Erotik zwischen den beiden, als wenn dann da tatsächlich gevögelt wird. Und ich finde, das gilt genauso, wenn sich Julius und Henry das erste Mal treffen, da in diesem Dach, was auch, also dieses Dachgeschoss da über dem Casino.
Wo es auch richtig schön heiß ist, ja. Das war
wo
echt
es richtig,
schöne
wo
Szene.
Auch der Schweiß schon fließt.
Ja.
Und das war tatsächlich viel erotischer, als wenn es dann irgendwie, ja, als wenn dann durchgezogen wird. Und ja, er geht sich dann halt sehr in den Bildern und das ist nicht schlecht. Ich finde auch gerade, um nochmal so queere Sexualität darzustellen, gerade in der aktuellen Zeit, muss man ja ganz stumm sagen, ist das nochmal wichtiger denn je, aber da hätte man, glaube ich, mehr oder vielleicht anders das machen können, weil es halt auch schon sehr, ne, ist auch schon irgendwie ein oberflächlicher Film, ne? Wir sehen halt sehr, also wir sehen halt vier sehr normschöne Menschen, die übereinander herfallen. Das ist auch schön, aber halt auch so ein bisschen sehr in diesem Hollywood-Bild gefangen. Also es ist halt auch nicht anders, als wenn dann irgendwie Julia Roberts und Richard Gere in den 90ern.
Ja, aber vielleicht braucht es genau das.
Voll.
Weil ich glaube, genau das, entschuldigest du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe
wir haben uns alle gegenseitig unterbrochen. Nein, ich glaube, vielleicht braucht es auch einfach mal diese Sicht. Ne? Ich gebe dir voll recht, diese Szenen mit den Oliven, das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich dachte, es hat so ein Knistern. Das hat mich auch abgeholt. Aber dann dieses Plumpe danach, es war dann für mich ein bisschen zu plump und zu viel. Dann dachte ich, ach, ich hätte lieber noch mehr Spannungsaufbau gehabt in diesem sich näher kommen. Und es war halt, hey, wir haben diesen Spannungsaufbau und jetzt auf einmal zack, 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 nack, 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 nack. Und das fand ich schade.
Ja, also da zwei Sachen. Bei den Oliven dachte ich nur, das sind echt viele Oliven. Weil ich hätte mir neulich ein Glas Oliven geholt, dachte mir, die sind echt teuer geworden. Hab mir so umgerechnet, so, boah, das sind Oliven im Wert von mindestens 15 Euro, die einfach so verschenkt. Meine Güte, okay.
Zumindest und das war früher besser.
Das war früher besser, ja. Und das, wo ich auch komplett mit euch d'accord gehe, ist halt irgendwie schön, dass so eine Art von Film, der hat eben eine homosexuelle Geschichte erzählt, so nenne ich es einfach mal, ein Film halt ist, der im Prinzip ein Hollywood-Film ist. Es hat man rausgehört, kein Fan des Films, aber ich finde es schön, dass das einfach so ein melodramatischer Film ist, der gemacht worden ist für eine breitere Masse. Das ist kein neuer Film von Edition Salzgeber, wo irgendein serbokroatischer Rumäne da steht und sagt, ich bin schwul. Und alles in schwarz-weiß mit Untertitel. Nicht falsch verstehen, Edition Salzgeber haben richtig tolle Filme. Das möchte ich hier klarstellen. Aber du wirst mit On Swift Horses mehr Leute erreichen, wie mit den Filmen von Edition Salzgeber. Und das ist schon mal sehr gut und sehr wichtig.
Voll. Da finde ich, kann man auch nochmal ganz kurz diesen identitätspolitischen Aspekt ansprechen, der immer gerade auch bei queeren Figuren angesprochen wird. Ich kann das total verstehen, dass man sagen möchte, man möchte queere DarstellerInnen für queere Rollen. Auch wenn ich halt mal sagen würde, es ist Schauspiel. Also ich finde es völlig legitim, wenn auch heterosexuelle SchauspielerInnen homosexuelle Rollen spielen. Aber muss man hier durch ganz stumpf sagen, allein durch die Star-Power von Leuten wie Jacob Elordi und Daisy Edgar Jones und Bill Poulter bekommt der Film eine riesige Aufmerksamkeit. Und deswegen finde ich das auch super, dass die das machen. Gerade auch nochmal, muss man ganz stumpf sagen, in der aktuellen Zeit. Es halt, wäre dann halt schön, wenn auch queere DarstellerInnen andere Rollen bekommen, was halt, glaube ich, eher ein anderes Problem ist. Aber das dem Film dann anzulasten, finde ich da, glaube ich, eher falsch, vor allem, weil ich es ja auch so schön mache. Ne? Also.
Es ist schon krass, wenn du halt überlegst, ich liebe ja die alten Doris Day Rock Hudson Filme und wir wissen ja alle mittlerweile, Rock Hudson war anscheinend wirklich auch stockschwul, ne? Und ich kann schon verstehen, dass der sich nicht geoutet hat, weil dann hätte er diese Rolle nicht spielen können. Und ich denke mir immer so, wäre es heute anders? Und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hugh Grant immer noch Rom-Coms spielen würde, wenn er sagen würde, er wäre schwul, ne? Das ist irgendwie schon schade, weil ich persönlich habe damit kein Problem. Also ich kann das relativ gut differenzieren, dass das der Schauspieler ist und das ist halt eben die Figur. Dass Paul Mescal zum Beispiel nicht homosexuell ist, ist mir halt vollkommen egal. In Oliver Strangers war er das für mich. Also von daher, aber gut, das ist glaube ich eine Diskussion, wenn wir die jetzt auch noch aufmachen würden, dann hätten wir noch viel zu tun. Und auf die Kommentare habe ich dann auch keinen Bock, die kommen werden.
Ja, gut.
Apropos viel zu tun. Bevor wir zum Fazit kommen, habt ihr noch einen Aspekt zum Film, wo ihr sagen würdet, das müssen wir unbedingt noch ansprechen? Sam.
Eine Sache noch. Ach so, sorry.
Ja, da haben wir wieder, ne, der Mann, der die Frau hier einfach unterbricht.
Ruhe. Der Hetero will reden. Also, der männliche Hetero will reden. Der,
ja, wollte gerade sagen.
Der dreibeinige Heterosexuelle hat jetzt das Wort. Ruhe. So. Nein, aber ist es euch auch so ergangen? Das ist ein kleines
jetzt redet ihr einfach weiter, ne? Unverschämt. Der Sam, halt. Möchtest du was sagen? Dann am Anschluss darfst du.
Nee, ich habe tatsächlich gerade, glaube ich, wirklich nichts zu sagen. Deswegen bist du darfst.
Und das wusste ich einfach. Ich kenne die Sam schon so gut. Ich weiß einfach, wann ich was sagen möchte und wann nicht. Weißt du, für dich ist das der erste Podcast mit der Sam. Ich und die Sam, wir haben schon in den 80er Jahren haben wir schon gepodcast. Da standen wir schon
gar nicht auf der Welt. Erzähl doch nicht.
Ja, ich egal.
Stu, was möchtest du beitragen?
Erstens, dass ich eine Zeitmaschine habe anscheinend. Und das zweite ist, nein, in diesen Passagen in dem Film, wo sie im Casino sind, da gibt's doch diesen, ich nenne mal diesen Chef dieser Sicherheitsbehörde. Und mir kam dieses Gesicht so unglaublich bekannt vor. Und ich habe herausgefunden, wer das ist. Das ist nämlich der Bruder von Patrick Swayze. Und wenn du es weißt, erkennst du es sofort, das ist der Bruder von Patrick fucking Swayze. So.
Ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich ihn? Das hat mich super lange beschäftigt, während er zu sehen war. Und es wollte mir nicht einfach, ich hasse das, wenn ich dann, ne, zu Hause kannst du dann natürlich auf dein Handy gucken, ne, was ich beim Filme gucken eigentlich nicht mache. Außer ich sehe da gerade einen Schauspieler, der mir super bekannt vorkommt und ich bin neugierig. Und dann saß ich genau in dem Film und dachte mir, ich muss nachher nachgucken. Ich habe es vergessen, aber gut, dass du es sagst, es stimmt.
Außerdem möchte ich noch anmerken, dass Japan 124 Millionen Einwohner hat. Das sage ich jetzt eigentlich nur, damit ihr wisst, okay, der Stu ist ein Arschloch, aber er kennt sich anscheinend mit der Geografie aus. Vielen Dank.
Okay, gut. Dinge, die wir nicht wissen wollten, aber trotzdem erfahren haben. Teil 595.
Zumindest ein jugendfreier Fact.
Ja.
Oh, vielleicht das ist doch eine interessante Frage. Was glaubt ihr? Er hat doch keine FSK-Freigabe meines Erachtens. Was wird ihr geben? Weil ich würde sagen, der käme mit der FSK 12 käme der durch.
Ja, da siehst du mehr in jeder Fahrwerbung.
Ja, der wird safe, weil ich glaube ich immer davon ausgehe, dass der wird FSK 16 bekommen, glaube ich, weil es ist queer. Also das muss man glaube ich ganz stumm sagen. Ich weiß nicht, was Oliver Strangers für eine FSK bekommen hat, ob der eine 12 hat. 12. Okay, dann hat sich da was getan. Also eine Zeit lang muss man ganz stumm sagen, dass gewisse queere Filme, wo ich sagen würde, die waren ähnlich prüde oder nicht prüde wie in heterosexuelle Filme, manchmal eine höhere FSK bekommen haben.
Ja, also Oliver Strangers hat eine 12.
Okay, ja, dann kann er auch eine 12 haben.
Ich sehe hier auf einer Seite FSK 6. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was? Mein Gott, keiner an die Kinder.
Ach, das jetzt nicht, aber ob diese Quelle richtig liegt, das werden wir dann spätestens beim Kinostart sehen.
Seht ihr, wenn das Licht angeht?
Okay. Oho, ich wollte es nicht sagen, ich war kurz davor, aber nein.
Okay, wir haben jetzt aber auch schon lange genug gequatscht. Wir sind zwar noch nicht auf die Laufzeit des Films gekommen und haben alle noch nicht so viel gesagt wie die Personen im Film, aber es ist, glaube ich, okay. Und weil Stu hier der heterosexuelle Mann ist, darf er natürlich auch anfangen mit dem Fazit.
Okay, Onkel, du machst das jetzt, keine Panik, ich regel das. Ich fand, der Film ist eigentlich genau das, was er sein will, nämlich ein Melodrama mit großen Gefühlen, mit tollen Darsteller, Darstellerinnen. Aber für mich ist die Geschichte nicht so richtig vom Fleck weggekommen. Also wie ich schon sagte, ich hatte das Gefühl, der Film dreht sich relativ lange im Kreis. Und deswegen, wenn ihr auf Melodramatik steht, ist es euer Film. ich muss sagen, ich habe ihn jetzt gesehen und muss ihn kein zweites Mal anschauen. Und deswegen von mir keine Warnung, das auf gar keinen Fall, aber auch keine Empfehlung. Und ich gebe jetzt ab an meine liebste blonde, heterosexuelle Kollegin mit Brille. Die Schlogger ist das auch, scheiße. Die Nicht-Schlogger heißt, ich würde schon sagen, die mit S anfängt, scheiße, Sam. Oh, verdammt, ja. Illustratorin seid ihr auch.
Schwierig wird's.
Ich hab so
seid ein bisschen, ihr die gleiche Person?
Ich wollte gerade sagen, ne?
Nee.
Ich hab
ich bin,
so
ich bin die Balkan-Variante.
Okay, dann gebe ich jetzt ab an die Balkan-Schlogger.
Ja, was soll ich sagen? Nach diesem vielen Lachen heute. Ich finde, es gibt leider ein erzählerisches Ungleichgewicht, das für mich diese emotionale Wirkung sehr abgeschwächt hat zwischendurch. Ich mag die Schauspieler und ich glaube, der Film ist auch wichtig für die Zielgruppe. Und ich glaube, dieser Film hat auch eine Zielgruppe, die den lieben und mögen wird.
Meine Mutter wird den lieben.
Wow.
Nein, wirklich. Nein, ich meine das ohne ironisch. Okay. Die wird den okay. toll finden. Also
okay. Nein, ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt sofort nochmal ein zweites Mal sehen, irgendwann nochmal, um so das ein oder andere nochmal für mich zu ergründen. Aber ich sage jetzt mal, es ist nicht der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. Und das ist schon ein gutes Kompliment von mir. Das ist
schon viel wert.
Von mir? Definitiv. Nein. Ich fand ihn gut. Er hat mich an der einen oder anderen Stelle unterhalten. Aber wie gesagt, für mich blieb das Drama so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Das kann ich total nachvollziehen. Das ist halt so sehr großes, schönes Ausstattungskino. Ein bisschen behäbig, aber halt toll gespielt, toll ausgestattet, mit ganz großen Gefühlen. Ist für mich zum Beispiel auf jeden Fall der bessere queere Film, jetzt in diesem Frühjahr im Vergleich zu Queer von Luca Guadagnino, der mich irgendwann ziemlich verloren hat, wie sich auch die Rolle von Daniel Craig irgendwie im Dschungel verloren hat und auch nicht mehr wusste, was er da gemacht hat. Das wusste ich dann auch irgendwann nicht mehr.
Ich habe ihn nicht gesehen, Entschuldigung.
Nee, also kann ich nachvollziehen, konnte ich nichts mit anfangen. Da hat mich On Swift Horses mehr abgeholt, auch wenn das wäre jetzt auch kein Film, der mich krass mitgerissen hat. Aber ich finde, es ist ein schöner Film, der in die Kinos kommt, wo ich mich drüber freue und ordentlich gemacht. Vielleicht ist es so ein bisschen sehr Prestige-Kino. Also ich glaube nicht, dass der bei den Oscars eine Rolle spielen wird, weil er dafür, glaube ich, zu klein ist. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein Film, wo man auch so ein bisschen attestieren kann, irgendwie wird auch schon in Richtung, wir sind so toll und Awards geschielt, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist wieder diese Art von Hollywood-Film, wo man denkt, man dreht es auch, um irgendwie Prestige zu erlangen. Also ist es nicht, also, ja. Ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das kann mal unsympathischer sein. Ich finde, hier ist es eher sympathisch. Es ist nicht Maestro von Bradley Cooper, einer wirklich der allerschlimmsten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe,
die war ganz
Choices. Also der bessere Dirigentenfilm ist auf jeden Fall Tar.
Das ist unbeschreibbar, ja.
Genau, das ist unbeschreibbar. Auch wenn John Bernthal da nicht häufig genug zu sehen war, um diesen Running Gag noch ein bisschen weiter zu ziehen.
Ohne Witz jetzt, ja. Aber wo war in dem verdammten Film John Bernthal?
Er hätte auch oben ohne durch diesen Film laufen können und das wäre jetzt nicht irgendwie, glaube ich, störend aufgefallen.
So. Nee, so im Hintergrund. Und er hätte noch irgendwo vielleicht auf, weiß ich nicht, vietnamesisch noch ein Bier bestellen können oder so.
Und sehen Sie John Bernthal als Glas Oliven.
Ah ja, ihr merkt, es ist schon etwas spätere Stunde, in der wir diesen Podcast aufnehmen. Deswegen sind unsere Gemüter erhitzt, vielleicht auch durch den Film. Wir wissen es nicht. Wir hoffen, euch hat diese Folge mindestens so viel Spaß gemacht, wie uns es sie aufzunehmen. Ihr könnt sehr, sehr gerne den Telestammtisch liken und bewerten, folgen, kommentieren. Das könnt ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts, könnt ihr bei Spotify machen. Da könnt ihr uns 5 Sterne geben. Ihr könnt die Folge kommentieren und sagen, ja, weiß ich auch nicht, wie häufig ihr Jacob Elordi noch oben ohne in irgendwelchen Filmen sehen wollt. So zählt auf jeden Fall schon. Wir haben auch eine Website, da könnt ihr vorbeischauen und wir haben auch unglaublich eine Folgenbeschreibung und in dieser Folgenbeschreibung könnt ihr den Link zum Discord-Server finden. Klickt da drauf, kommt auf unseren Discord und diskutiert mit uns und vielen anderen Filmbegeisterten über alle möglichen Filme, aber auch Serien und zum Beispiel auch Comics oder Musik oder Star Wars oder andere Sachen, was auch immer. Kommt da gerne hin, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich jetzt hier ganz verzückt von meinen beiden MitpodcasterInnen verabschieden. Und erst darf natürlich der Stu was sagen. Und am Ende hat dann die Frau das letzte Wort.
Ich danke euch, für dass ihr zugehört habt, und ich möchte hier noch kurz in den Raum werfen. Wir haben ja recht früh vor Kinostart gesehen, und meine Theorie ist, der bekommt noch so einen richtig schönen Untertitel, und mein Tipp ist, der wird heißen On Swift Horses, All In für die Liebe. Vielen Dank. Tschüss.
Ich dachte, du sagst jetzt On Swift Horses, Melodrama in den 50ern oder damals in Kansas. Von Kansas nach Kalifornien. Man weiß es nicht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Film, falls ihr ihn seht. Und beinahe.
Ich muss dann irgendwelche anderen Titel nennen, aber die sagen wir jetzt nicht, weil die gehen zu sehr in Richtung Pornoparodie. Ciao, ciao.
Hoppe, hoppe, Reiter, wenn sie fällt, dann schreit.
Ich kann nicht mehr.